Audio Now.
Unser heutiger Werbepartner ist Kia. Elektromobilität liegt im Trend. Aber ist sie etwas für mich? Wie steht es um die Alltagstauglichkeit? Geht das Laden schnell? Reicht die Reichweite? Gibt es genug Ladepunkte? Und kann ich mir so ein Fahrzeug leisten? Viele Fragen, auf die Kia Antworten liefert. Laden so einfach macht wie tanken, Fördermöglichkeiten für Plug-in-Hybride, E-Autos und Wallboxen aufzeigt, sowie zukunftsweisende Fahrzeuge bietet. Alle mit der 7 Jahre Kia Herstellergarantie und hohen Reichweiten, damit sie ihre Ziele erreichen. Interessiert? Erfahren Sie jetzt mehr auf www.kia.com.
Treibt mich auch persönlich um, ehrlich gesagt, weil ich glaube persönlich auch, dass das Thema CO2-Abgabe in Deutschland zu günstig ist und zu niedrig ist. Wir müssen das Thema, wenn wir es ernsthaft eine steuernde Wirkung haben wollen, müssen wir grundsätzlich die CO2-Abgaben erhöhen in Deutschland.
Kann ein Stromversorger dafür sorgen, dass es mit der Elektromobilität in Deutschland vorwärts geht? Das und mehr besprechen wir heute. Herzlich willkommen bei SOTEC Deutschland. Ich bin Frauke Holzmeier.
Und ich bin Andreas Laukert. Inzwischen fahren in Deutschland mehr als 300.000 Elektroautos. Die Deutschen lieben ja Autos und entdecken jetzt so langsam auch die Liebe zur Elektromobilität. Doch das ganz große Problem, wo laden?
Ja, ganz genau. Denn auf 300.000 Elektroautos kommen derzeit gut 40.000 Ladepunkte. Und die sind auch nicht ganz so gut verteilt. Ist das jetzt viel oder wenig? Da kann man drüber streiten. Timo Silober ist Chief Sales and Operating Officer beim Energievorsorger NBW und will unter anderem mit dafür sorgen, dass es mehr Ladesäulen gibt. Hallo, Timo.
Hallo zusammen. Freut mich, hier zu sein.
Hallo.
Ja, freut uns auch, dass du da bist. Du hast schon einige Stationen hinter dir, hast an der Ludwigs-Maximilian-Universität in München studiert, warst unter anderem bei Infineon, Siemens, Vodafone. Da hast du dich unter anderem um die digitale Transformation gekümmert. Und jetzt bist du eben bei NBW oder, wenn man es ganz korrekt will, bei der Energie Baden-Württemberg AG.
Ja, ich meine mal gelesen zu haben, du oder ihr würdet dort immer sehr viele Elektroautos ausprobieren. Wahrscheinlich müsst ihr die immer laden und dann entladen. Also leerfahren und wieder neu laden. Oder was macht ihr damit?
Ja, natürlich. Also wir benutzen die natürlich selber, weil wir haben natürlich unsere eigenen Leute natürlich prior auch mit Elektroautos ausgestattet. Weil am besten kann man ja Elektromobilität auch für den Kunden zur Verfügung stellen, wenn man sie selber erfährt und tagtäglich damit selber umgeht. Und deshalb haben wir einen sehr großen Fuhrpark für die Mitarbeiter, aber wir selber fahren auch alle Elektroautos.
Wie lange schon? Also wie lange fährst du jetzt schon ein Elektroauto?
Also eigentlich seit dem Tag 1. Ich habe ursprünglich angefangen mal mit einem kleinen Hybrid, weil ich natürlich Baden-Württemberg, deutsches Unternehmen, da war Tesla immer ein bisschen schwierig, in der Wahrnehmung auch. Insofern sollte es ein deutscher Hersteller sein. In der Zwischenzeit haben wir uns da auch geöffnet. Auch Tesla ist jetzt bei uns massiv im Fuhrpark vertreten. Und dann wurde es relativ schnell vollelektrisch über den i3, dann zwischendrin mal einen Golf E, aber dann auch mal einen Opel. Und jetzt momentan bin ich angekommen wieder beim Model 3 und habe aber einen IONIQ 5 bestellt.
Ja. Heute hatten wir die Meldung, in Deutschland fahren immer noch mehr Trabis als Teslas. Aber gut, das muss ja nichts heißen. Vielleicht fahren zumindest SEOs mehr unterwegs. Aber wie steht es denn jetzt mit den Ladesäulen in Deutschland? Das ist ja eine ewige Diskussion. Und ich kann selber davon ein Lied singen. Ich wohne in einer Reihenhaussiedlung und es ist, ja, unmöglich.
Ja, also ich glaube, die Diskussion wird ja sehr unterschiedlich, auch ehrlich gesagt sehr emotional immer wieder geführt. Und was mir so ein bisschen fehlt, ist, glaube ich, wir müssen immer unterscheiden bei Ladesäulen. Wir bei der NBW machen ja bewusst das Thema Hochgeschwindigkeitsladesäulen, weil wir ja daran glauben, dass eine öffentliche Hochgeschwindigkeitsladeinfrastruktur der Schlüssel zum Erfolg ist. Das heißt, wenn wir uns heute mal anschauen, wir haben heute schon an nahezu allen Autobahntankstellen in Deutschland Hochgeschwindigkeitsladeinfrastruktur. Das heißt, du kannst eigentlich an jeder Tankstelle, Raststätte rausfahren. Dort steht eine Hochgeschwindigkeitsladeinfrastruktur. Davon ist ein Drittel allein von uns. Und das heißt, die Flächendeckung an Autobahnen ist schon längst gegeben. Ist vielleicht dem einen oder anderen nicht aufgefallen. Aber da sind wir schon viel weiter, als die Diskussion eigentlich ist. Und jetzt sind wir gerade dabei, das ganze Thema in den urbanen Raum auszubauen. Weil dann geht es nämlich auch ohne eigene Wallbox. Das heißt, die ist dann gar nicht zwingende Voraussetzung, weil die Ladeinfrastruktur da steht, wo der Kunde sich regelmäßig aufhält.
Ist denn das jetzt schon viel, 40.000? Also klingt jetzt noch, boah.
Was brauchen wir denn da?
Ja, ist die Frage.
Genau. Das klingt nicht nach viel. Das hängt auch immer davon ab, ob 40.000 viel oder wenig ist, ob man es betrachtet als, also wir sprechen immer von AC, also von Standardladeinfrastruktur oder von Hochgeschwindigkeitsladeinfrastruktur. Wenn man sich überlegt, so eine Hochgeschwindigkeitsladesäule kann am Tag relativ problemlos 10 Fahrzeuge laden. Das heißt, da dauern 100 Kilometer 5 Minuten. Wenn ich aber eine normale Ladesäule in der Stadt nehme, die jetzt typischerweise am Straßenrand steht, da kriege ich nur 1 bis 2 Autos am Tag geladen, einfach dadurch, dass die Standzeit ewig ist, dass die Autos ja auch nicht wegfahren, dass die die ganze Nacht durchparken etc. Das heißt, man muss immer sehr stark differenzieren, wie viel davon ist Hochgeschwindigkeit, wie viel davon ist real Standard-AC-Ladeinfrastruktur. Und wenn man sich die Hochgeschwindigkeit-Ladeinfrastruktur in Deutschland ausschaut, dann ist Deutschland schon recht führend an der Stelle, auch im Vergleich zu Norwegen beispielsweise.
Aber das ist doch trotzdem dauerhaft ein logistisches Problem, weil wenn wir jetzt von mir aus an irgendeiner Autobahn 3 Schnellladesäulen haben und wir irgendwann mal zu dem Punkt kommen, dass wirklich viele Autos unterwegs sind, dann hat man ja trotzdem das Problem der Wartezeit. Wenn ich normal tanke, wenn da 2 vor mir sind, dann dauert es, keine Ahnung, 10 Minuten vielleicht. Wenn die Leute nicht so trödeln, dann ist das eine fixe Geschichte. Dieses Problem wird sich nie ganz lösen, oder?
Also es wird sich nicht ganz lösen, dass es wahrscheinlich nicht ganz so schnell werden wird wie der Benzintankvorgang. Das ist richtig. Auch wenn man mit Ladegeschwindigkeiten von 300 kW inzwischen ja schon tatsächlich bei 5 Minuten für 100 Kilometer sind. Deshalb sind auch die Ladeinfrastruktur, so wie wir sie bauen, heute schon darauf ausgerichtet, dass sie deutlich größer ist als die Mineralölinfrastruktur. Also wenn wir so eine Ladesäule bauen, dann steht die bewusst auf dem Parkplatz, weil da ist viel Platz. Da ist auch heute schon an diesen ganzen Autobahnstandorten Mittelspannung gelegt. Das heißt, wir skalieren die hoch und planen die auch in Dimension, dass da 50, 60 mehr Ladesäulen parallel stehen. Das heißt, dass eben die Wartezeit nicht existiert. Und von dem her, wenn man zum Beispiel die letzten Standorte sich anschaut, Sindelfingerwald oder Ähnliches, da bauen wir statt heute schon 20 Ladepunkte hin beim Neubau. Und das ist dann skalierbar bis auf 60, 70 Ladepunkte von der Leistung, die da verfügbar ist.
Inwieweit habt ihr da in der Prognose dann auch die Zukunft mit eingerechnet? Ich erinnere mich an eine Diskussion vorletzten Winter. Gab es ein Foto, München irgendwo, Autobahn eingeschneit, und dann schrieb einer, wenn diese Autos alles Elektroautos wären, dann hätten wir, dann habe ich nur gedacht, wenn wir ein Foto gehabt hätten, wo auf einem Autobahnfoto nur Elektroautos stehen, sind wir garantiert 20, 30 Jahre weiter. Dann fahren doch die Elektroautos nicht mehr nur 500 Kilometer, sondern wahrscheinlich 1000. Oder womit rechnet ihr, wie diese Entwicklung weitergehen wird?
Also absolut. Ich meine, das ist, glaube ich, genau der Punkt, der in der Diskussion häufig ausgeblendet wird. Ich meine, wenn wir einige Jahre zurückblicken, da sind die Autos tatsächlich im Winter 150 Kilometer weit gekommen. Also ich erinnere mich selber, wenn ich mit meinem i3 im Winter gefahren bin, da war das schwierig. Da musste man schon genau schauen, wo man lädt. Wenn wir jetzt anschauen, die Fahrzeuge haben Reichweiten realistisch von 500, 600 Kilometern, die sich weit kommen, im Winter ein bisschen weniger. Und genau wie du sagst, die Batteriedichte steigt von Jahr zu Jahr um ca. 10%. Das heißt, die Reichweiten auch. Und wir schätzen, dass die Standardreichweite unsere Sicht ist, dass sich die Akkukapazität zwischen 75 und 100 Kilowattstunden einpendeln wird. Das sind dann Realreichweiten von 600 Kilometern. Und das wird das Standardfahrzeug werden. Das zeichnet sich auch jetzt schon so ab. Die größeren Premiumfahrzeuge deutlich weiter. Und damit kommen wir dann in Reichweitendimensionen, die den Benzinern eigentlich heute ehrlich gesagt nicht mehr nachstehen. Und dann reduzieren sich auch die Ladevorgänge, die man natürlich auf der Fernstrecke vornimmt. Und es reduzieren sich auch die Ladevorgänge im täglichen Leben, weil auch da ist es ähnlich. Wir sagen zum Beispiel, wenn wir das, was wir hier zum Beispiel tun über Retail-Partnerschaften, zum Beispiel im Lebensmitteleinzelhandel, wenn die Ladeinfrastruktur dort steht, wo man einmal die Woche einkauft, dann reicht auch einmal die Woche laden, um 400 Kilometer durch weiterzukommen. Das heißt, dieser Rhythmus, ich lade einmal die Woche beim Einkaufen, wenn ich Spaghetti kaufe oder Windeln, in meinem Fall sind es eher Windeln, dann ist das auch ohne Wallbox möglich und integriert sich, und das ist der wesentliche Unterschied, es integriert sich dann in den Tagesablauf des Kunden, was eine Tankstelle halt nicht tut, weil eine Tankstelle steht halt nicht da, wo ich mich aufhalte.
Ich würde mal gern zum Thema Preis kommen. Jetzt nicht unbedingt, was es mich kostet, eine Ladestation bei mir zu Hause oder sonst wo hinzustellen, sondern eher der Preis des Ladens an sich. Das ist ja schon sehr unterschiedlich und auch gar nicht mehr so günstig, ne? Also es gab ja am Anfang auch viel kostenlos, so tralala. Und jetzt ist es ja teilweise wirklich schon 56 Cent pro Kilowattstunde, insbesondere wenn man natürlich schnell laden möchte. Wie attraktiv ist das Ganze denn dann noch?
Also tatsächlich ist es so, dass gerade die Zeit des kostenlosen Ladens ist langsam vorbei. Das liegt halt einfach auch daran, dass der Strom halt auch beschafft werden will und mit entsprechenden Abgaben belegt ist, was ähnlich wie bei Mineralöl ja auch der Fall ist. Und von dem her nähern wir uns schon einer ähnlichen Preislogik an. Also wenn man es vergleicht, glaube ich, so irgendwo der Break-Even ist ja so, bei, je nachdem, wie man den Verbrauch ansetzt, irgendwo zwischen bei knapp 50 Cent ist es genauso teuer wie ein Benziner oder ein Diesel. Und ich glaube, man muss fairerweise sagen, die Infrastruktur will natürlich bezahlt werden. Und der Preis ist momentan, ich meine, jetzt kann ich für uns sprechen, wir sind jetzt bei 29,39, wenn man mit Grundgebühr 5,90 Euro nimmt, oder 39,49 Cent, wenn man vollkommen frei sein möchte, ohne Vertragsbindung, dann ist man noch so knapp unterhalb des Mineralölvergleichs. Aber das wird auch das Preisniveau sein, was sich, glaube ich, dauerhaft einstellen wird, weil natürlich auch die Infrastruktur recht A, teuer zum Betreiben ist und B, wir natürlich auch über 50% Abgaben auf dem Strompreis haben. Da sind ja auch nochmal CO2-Abgaben drauf, da sind Netzumlagen drauf, EEG-Umlagen auf dem Strompreis etc.
Ja, was muss sich denn da ändern? Also da kriege ich ja echt eine Krise. Also, oder wo geht das hin? Zu Hause habe ich ja einen deutlich günstigeren Strom. Was wird denn die Leute daran hindern, wenn sie denn eine Garage haben oder so, versuchen immer das Auto da zu laden? Oder werden die Energieversorger dahin gehen und sagen, ja, das werden wir euch natürlich den Gefallen nicht tun. Wir heben auch die Preise für den Hausstrom an. Oder wir verbieten gar, das Elektroauto zu Hause zu laden, weil wir wollen ja natürlich, dass ihr schön an der Zapfsäule ladet.
Nein, also das sicher nicht. Also wir sind ja auch so in allen beiden Märkten aktiv. Also wir sind ja auch im Heimmarkt aktiv, bieten ja zum Beispiel auch PV-Anlagen und Heimspeicher an und sind da auch Marktführer. Und natürlich sagen wir, der beste Use Case ist natürlich, wenn ich zu Hause laden kann. Also ganz klar, wenn ich daheim eine Wallbox habe, ideal typisch sogar noch in Verbindung mit einer PV-Anlage, dass ich den Strom vom Dach direkt ins Auto bekomme. Das kann man auch noch intelligent regeln, sodass die Wallbox sich auch noch anpasst. Also wenn die Sonne scheint und viel Strom produziert wird, wird das Auto mit höherer Leistung geladen. Wenn sie weniger scheint, mit niedrigerer Leistung. Also da kann man auch noch schön digital optimieren. Und das ist natürlich der beste Use Case. Und das versuchen wir natürlich jedem Kunden, bei dem es möglich ist, auch zu ermöglichen. Weil das ist dann nach Elektroautofahren am allermeisten Sinn. Aber das sind natürlich nicht so viele Kunden in Deutschland. Wir müssen natürlich immer auch für die Kunden eine Option schaffen, die halt beispielsweise eine Gemeinschaftsgarage haben oder da gibt es die Duplex-Garage, die sich bewegt, wo man kein Kabel ans Auto anschließen darf. Da gibt es abgesetzte Garagenhöfe, wo dann Gemeindegrund dazwischen ist oder ähnliches, wo es schwierig ist, ein Kabel zu verlegen. Und für die ist das Thema öffentliches Laden halt eine Alternative. Und wenn man den Business Case mal genau rechnet, wenn man ehrlich ist, ich meine, wenn man sich die Installationskosten einer Wallbox spart, kostet ja auch erstmal Geld, das Kabel in die Garage zu kriegen, eine Elektroinstallation zu bauen, dann ist es eigentlich über die Laufzeit eines Autos, wenn man den Preis von 39 Cent jetzt unterstellt zum Beispiel, den wir da zum Beispiel haben mit einer Grundgebühr von 5 Euro, dann ist der Business Case genauso gut, wenn du öffentlich lädst, weil du daheim ja auch eine Grundgebühr hast. Vergisst man ja manchmal auch bei seinem Strompreis. Da ist ja auch ein Zähler und Grundgebühr dabei. Also von dem her ist das dann gar nicht so weit weg, ehrlich gesagt.
Was ja auch noch so ein Thema ist, dass es viele Anbieter gibt und es soll auch schon ein bisschen besser geworden sein, aber dass es dann wirklich Leute gibt, die dann 5, 6 Ladekarten haben oder keine Ahnung. Also es ist immer noch einigermaßen kompliziert, wenn man es mit dem Verbrenner vergleicht. Seid ihr da auch in Kontakt mit anderen Herstellern, dass man einfach, keine Ahnung, QR-Code scannt und fertig ist die Kiste oder dass man gar nicht immer seinen Namen hinterlegen muss oder wie sieht das aus?
Genau. Also das ist ein sehr oft natürlich kolportiertes Ärgernis. Das ist auch sicherlich so ein, ich sag mal, so ein Leftover der Vergangenheit, wo das auch sehr stark so war. In der Realität ist das heute ja nicht mehr so. Das geht ja darüber, dass wir sagen, es gibt gemeinsame Roaming-Plattformen, über die Anbieter zusammengeschaltet werden. Also wenn man jetzt zum Beispiel das konkret bei uns anschaut, da ist das so, dass bei über 95% aller Ladesäulen in Deutschland lädst du mit der EnBW-App oder mit der EnBW-Karte immer zum gleichen Preis. Das heißt auch immer zur selben vorhersehbaren genauen Kilowattstundenpreis, also Kilowattstunden genau abgerechnet. Du weißt genau, es kostet 39 Cent, egal ob die Säule jetzt physisch von der EnBW, von Stadtwerken München ist oder von der Innogy. Und damit sind diese Säulen alle miteinander verschaltet, sodass es einen flächendeckenden, einheitlichen Preis gibt. Das heißt, man braucht dann nicht mehr mehrere Karten. Das geht sogar so weit, dass das bis ins Ausland geht. Und ich würde sogar so weit gehen, also jetzt definitiv, das ist viel transparenter als bei Tankstellen. Weil wenn man heute mal bei Tankstellen unterwegs ist, auf der Autobahn kostet es fast 20 Cent mehr laut ADAC als neben der Autobahn. In Italien ist ein anderer Preis als in Deutschland. Das gleiche gilt in Österreich. Und wenn du zum Beispiel jetzt mit der Mobility Plus bei uns fährst, dann fährst du in Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Benelux, immer der gleiche Preis, genau trennscharf abgerechnet nach Kilowattstunde. Es ist vollkommen vorhersehbar, was du zahlst an über 150.000 Ladepunkten. Also da sind wir schon weiter und die Konkurrenz ist da auch, steht da auch nicht viel nach, wenn man ehrlich ist. Also da sind wir schon über den Punkt hinaus. Aber ich glaube, das ist noch so ein bisschen die Vergangenheit, wo diese typische Geldbörse des Elektromobilisten 10 Karten waren.
Wir unterbrechen die Folge kurz für unseren Werbepartner Dell Technologies. Von PCs über Server bis zu Cloud und Finanzierungslösungen. Dell Technologies entwickelt IT-Technologien, die den menschlichen Fortschritt vorantreiben, damit jedes Unternehmen jederzeit auf alles vorbereitet ist. Auch kleinen Betrieben und Startups hilft Dell Technologies, mit den richtigen Lösungen langfristig erfolgreich zu sein. Kostenlose und kompetente Beratung, telefonisch oder per Chat inklusive. Klingt gut? Mehr Infos gibt's unter dell.de/kmu-beratung.
Ja, wo geht denn dann der Preiskampf hin? Nach unten oder nach oben? Ja, wenn so ein lukratives Angebot, ich kriege bei meinem Energieversorger immer den gleichen Preis europaweit, dann könnte ich ja auch zu jedem anderen wechseln und kriege von dem den günstigeren Preis überall europaweit. Und dann gehe ich wieder zurück zum nächstgünstigeren. Aber gut, das haben wir ja im Strommarkt, sehen wir ja auch, dass das so nicht ist, oder? Oder wie wird das weiter? Werden nur die großen 4, 3 Stromanbieter das Rennen machen an der Ladesäule?
Also ich weiß gar nicht, ob es die Stromanbieter per se ausschließlich sein werden. Ich meine, es gibt ja auch neue Anbieter, die sich da etabliert haben. Also wenn man sich Shell anschaut, ich meine, Shell Recharge ist ja auch ein großer Anbieter neben uns. Und es gibt ja auch andere wie Fastnet in den Niederlanden, die da gut unterwegs sind in unterschiedlichen Bereichen. Ja. Also ich glaube, da bildet sich gerade ein neuer Markt, ehrlich gesagt, der aus unterschiedlichen Teilnehmern, unterschiedlichen Startvoraussetzungen sich da herausbildet. Da wird es sicherlich Stromanbieter geben, aber da wird es auch Anbieter geben, die vielleicht aus ganz anderen Märkten kommen. Ich meine, Mineralölindustrie macht sich ja auch gerade auf den Weg in die Elektromobilität, sodass am Ende des Tages sicherlich dann ein interessanter Wettbewerb rauskommt. Und ich glaube, das wird halt eine Kombination. Und ich vergleiche das immer mit meiner Mobilfunkvergangenheit ein bisschen. Ich glaube, am Ende ist das eine Kombination aus Preisattraktivität, ein wirklich gutes Netz mit einem wirklich guten Qualitätslevel und mit einer wirklich hohen Zuverlässigkeit. Und die Kombination aus den beiden wird es für den Kunden am Ende machen, weil es muss halt einfach sein und es muss qualitativ zuverlässig sein. Und das ist ja so ein bisschen so ähnlich beim Mobilfunk auch, ehrlich gesagt. Da gibt es ja auch eine Vielzahl von Anbietern und da gibt es dann auch sicherlich Anbieter in unterschiedlichen Qualitätsklassen, die mit unterschiedlichen Preisen auch agieren am Ende.
Ihr habt wahrscheinlich ja auch als NBW vielleicht einen kurzen Draht zur Politik. Wie sehr ärgert dich das, dass auch beim Strom fürs Elektroauto, okay, kann man schwer differenzieren, aber dass es am Ende relativ teuer sein muss, weil einfach so viel CO2-Abgabe und so drin ist. Weil beim Benzinpreis, okay, der besteht auch zum großen Teil aus Steuern, aber eigentlich müsste man es ja, wenn man es wirklich durchsetzen will, den Unterschied deutlicher machen, dass der Verbrenner einfach deutlich teurer wird. Ja. Als ein Elektroauto.
Das Auto ist ja schon teurer, ne?
Ja.
Also ehrlich ist.
Seid ihr dann mal in Gesprächen, dass man da irgendwie, ich meine, gut, keine Kfz-Steuer im Moment, aber das bringt es ja am Ende, ja, mit dem Preisunterschied und so, das rechnet sich nicht unbedingt.
Ja, also ich bin da bei dir. Also das ist schon ein Thema, was uns umtreibt. Also treibt mich auch persönlich um, ehrlich gesagt, weil ich glaube persönlich auch, dass das Thema CO2-Abgabe in Deutschland zu günstig ist und zu niedrig ist. Wir müssen das Thema, wenn wir es ernsthaft eine steuernde Wirkung haben wollen, müssen wir grundsätzlich die CO2-Abgaben erhöhen in Deutschland. Und wir müssen viel stärker diejenigen Treibstoffe oder diejenigen Energien, die CO2-neutrale Mobilität oder auch CO2-neutrale Häuser oder CO2-neutrales Heizen, haben wir ja auch in Deutschland, ermöglichen, deutlich entlasten, damit das wirklich für den Kunden interessant ist. Weil ich glaube, wir können ja von den Menschen nicht erwarten, dass sie CO2 sparen, aber gleichzeitig mehr Geld bezahlen. das beißt sich ja so ein bisschen, auch volkswirtschaftlich beißt sich das aus meiner Sicht, weil der Schaden durch CO2, der entstanden wird, wird ja dann wieder auf alle verteilt am Ende, im Sinne von Klimawandelkosten. Und von dem her sind wir schon der Meinung, da müssten wir sicherlich noch ein bisschen mehr tun. Da gibt es auch noch Möglichkeiten, dass man auch die, jetzt gerade bei dem Thema Elektromobilität, beispielsweise die EEG-Umlagen etc. rausnimmt. Es gibt ja auch Regelungen bei Großindustrien, wo man sagt, bei Industrien, die zum Beispiel extrem stromintensiv sind, wo die Umlagen befreit sind, solche Regelungen gibt es schon, die müsste man, und das ist unser Plädoyer, müsste man auch auf die Elektromobilität anwenden, damit wir sagen, dass diese CO2-Neutralität auch wirklich incentiviert wird.
Wollen wir noch ein bisschen auf Technologie schauen und mögliche Entwicklungen, die es da weitergibt. Nehmen wir jetzt mal das Laden. Induktionsladen, ist das ein Thema? Ich meine, ein Laie würde sagen, bei jedem Straßenneubau müssten doch gleich Induktionsspulen eingesetzt werden. Aber ich vermute mal, dass die Normung da noch nicht so weit ist oder ähnliches oder die Technologie noch gar nicht so weit ist. Wie steht es da?
Also genau wie du sagst, also das ist natürlich im öffentlichen Straßenbau alles extrem schwierig. Also alles, was öffentlich ist, ist sowieso extrem schwierig und reguliert in Deutschland. Das sehen wir auch beim Bau der Ladeinfrastruktur. Da wird das immer schwierig. Wo wir glauben, dass das relativ super interessant ist und auch einen Durchbruch bekommen wird, sofern sich die Autohersteller auf eine Norm einigen, wird vor allem im Heimbereich sein, weil da ist es natürlich unglaublich praktisch. Also wenn ich jetzt in der Tiefgarage oder beim Arbeitgeber dort induktiv laden könnte, dann sind wir wieder bei dem Punkt zu sagen, ich lade ohne Aufwand. Das heißt, ich stelle das Auto ab, das Auto lädt sich automatisch. Und es gibt einen sehr schönen Nebeneffekt bei dem induktiven Laden. Dadurch, dass das Fahrzeug sehr lange ja steht, können wir dort auch mit relativ niedrigen Stromstärken laden. Das heißt, wir müssen nicht so viel Leistung ins Auto befördern. Das löst auch ein bisschen diese allgemeine Diskussion. Brauche ich wirklich überall 22 kW Wallboxen, sondern wenn ich da wirklich eine Ladeplatte hätte, die mit niedrigerer Leistung, aber dafür 10 Stunden das Auto lädt, dann ist es quasi immer voll. Und ich habe so ein Gefühl, dass wir es immer so always charged Status, also sagen, so ein Elektroauto ist immer voll. Und dann brauche ich auch gar nicht so viel im öffentlichen Raum mehr laden. Das entlastet dann den öffentlichen Raum. Das ist aber noch ein langer Weg, weil das, ich sage immer, die Standardisierung des Ladens bei Handys, auch da kann man es immer schön vergleichen. Da gab es erst herstellerspezifische Induktionslademöglichkeiten. Das hat sich nicht durchgesetzt. So richtig durchgesetzt hat sich es erst, als es wirklich QI standardisiert wurde. Und ich glaube, wir haben damals gesagt, als IKEA den ersten Tisch rausgebracht hat mit integrierter Induktionsladeplatte, war es dann plötzlich Mainstream. Und ich glaube, so ähnlich wird das bei der Elektromobilität auch sein. Da muss ich jetzt einen Standard mal durchsetzen und dann funktioniert das auch, weil Kunden haben halt mehrere Autos. Also wir haben halt nicht nur ein VW vor der Tür stehen, sondern ein VW und ein Skoda oder ein VW und ein Ioniq. Also das muss halt funktionieren.
Forscht ihr auch so in Richtung Energiespeicherung? Ich wünsche mir ja eigentlich ein Elektroauto, wo ich zur Tanke fahre und einfach eine neue Batterie bekomme innerhalb von 2 Minuten und dann weiterfahren kann. Das wäre toll.
Wenn die in 2 Minuten lädt, ist doch auch gut,
oder? Ja, das ist auch okay, aber das glaube ich nicht, dass das passiert.
Naja, ich glaube, das Spannende ist, glaube ich, diese Tatsache, ich glaube, wir müssen uns lösen von diesem Tankstellenbeispiel, weil, und ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Herausforderung, die wir haben. Wir vergleichen das Elektroauto immer so ein bisschen mit dem Benziner, wo wir ja zur Tankstelle fahren und laden und warten, sozusagen. Und ich glaube, wenn wir das Elektroauto anders begreifen, dass wir sagen, naja, wenn jetzt, ich sage jetzt mal, beim DM 20 Ladesäulen stehen, die mit 150 kW laden, wo das Auto innerhalb der halben Stunde, wo ich mein Shampoo kaufe, meine Windeln kaufe, meine Kosmetik kaufe oder sonstiges, einfach mal 400 Kilometer lädt, dann ist das Tanken ohne zu warten, weil ich bin eh da. Also ich gebe eh die 30 Minuten aus, weil ich einkaufen gehe oder beim Rewe oder beim Edeka. Und ich glaube, das Entscheidende ist, was wir da sehen, ist, da fallen zwei Dinge zusammen. Wir haben da viel Platz, wir haben da viel Parkplätze und wir haben da viel Autos. Und für den Kunden ist es dann eigentlich die perfekte Kombination, weil einmal die Woche sind die meisten Autos einkaufen. Wir haben das mal zusammengerechnet in so einer Kalkulation, wie viele Bons gibt es bei den Einzelhändlern in Deutschland. Also wie viele Einkaufsvorgänge sind das in Deutschland? Das sind ca. 149 Millionen bei den Lebensmitteleinzelhändlern. Davon ist die Hälfte wiederkehrend, also die Hälfte davon findet einmal pro Woche statt, also ein Kunde, der einmal pro Woche da ist. Wenn man das wieder teilt, dass ca. die Hälfte dieser Einkäufe davon mit Autos stattfinden, das ist in etwa das, was die Lebensmitteleinzelhändler uns spiegeln, da kommt man relativ schnell, dass ich von diesen knapp 43 Millionen Fahrzeugen in Deutschland so um die 27, 28 Millionen einmal die Woche auf dem Parkplatz vom Lebensmitteleinzelhändler aufhalten für eine halbe Stunde. So, und wenn sie dort einfach so nebenbei geladen werden, dann brauchen die nicht mehr zur Tankstelle, weil dann sind die einfach für 2 Wochen mit Energie versorgt. Und das ist eigentlich das, was wir wollen, wo wir sagen, das soll unsere Infrastruktur leisten, dass die überall da ist, wo der Kunde genau dort in größerem Maße auftaucht, sodass Laden zu einer Nebensächlichkeit wird.
Ja, also ähnliche Studie gab es, glaube ich, auch mal in Sachen Tiefgaragen, also Sammelgaragen. Dass die Leute, wenn man da, hat man auch mal analysiert und die Leute würden gar nicht, ja klar, in den ersten Tagen würden sie häufig laden, weil sie Angst haben, sie gehen ohne, aber sie gewöhnen sich schnell dran, dann laden sie einmal die Woche und das ist alles gar nicht so dramatisch. Man hatte mal Angst, man ist ohne Strom da, aber eigentlich könnte das funktionieren, aber es muss erstmal da sein. Also welche Hoffnung gibt es denn da? Ich selber hatte das Problem, ich wollte ein Elektroauto haben, Reihenhaussiedlung, Tiefgarage, es ist quasi zurzeit unmöglich, also fast unmöglich. Das ist, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es das Gesetz inzwischen gibt für Sammelgaragen, dass man jetzt zwangsweise da auch eine Steckdose hinbauen darf.
Ich glaube, also das Gesetz gibt es, also die rechtliche Möglichkeit gibt es. Was halt nicht geschaffen wurde, ist, wer die Kosten trägt. Das ist dann die individuelle Diskussion. Das führt dann de facto wieder dazu, dass es schwierig wird, weil da muss sich die Eigentümergemeinschaft über die Kosten einigen. Daran hapert es dann meistens. Aber du hast natürlich recht, also wir haben, also die Priorität 1 war für uns der Ausbau der Autobahn. Das war die Priorität 1 und auch die Phase 1. Da muss man jetzt konstatieren, die Autobahnen sind jetzt ausgebaut. Das ist jetzt wirklich so, dass wir sagen, allein wenn man sich diese Tank- und Raststandorte anschaut, allein jeder dritte ist von uns. Wir haben letztes Jahr auch noch alles aufgerüstet auf 300 kW, also auf extreme Hochgeschwindigkeit. Und die skalieren jetzt hoch. Das heißt, wir sind jetzt dabei, dort immer mehr Ladepunkte aufzubauen. Da wird das hochskaliert zusammen mit der Infrastruktur, mit dem Hochlauf der Autos. So, und die Phase 2, die jetzt gerade eintritt, ist der Aufbau der Ladeinfrastruktur im urbanen und suburbanen Bereich. Das heißt, auch da die Hochgeschwindigkeitsladeinfrastruktur aufzubauen. Da haben wir beispielsweise jetzt die ersten Hochgeschwindigkeitshubs mitten in der Stadt gebaut, in Stuttgart, in Karlsruhe. Und jetzt folgen noch 14 weitere Städte in den nächsten 6 Monaten. Und dann werden wir sukzessive auf ganz Deutschland ausrollen. Sodass wir sagen, Lebensmitteleinzelhändler plus urbane Ladehubs ermöglichen dann genau den Case, den du hast, dass du sagst, du hast keine Ladewallbox daheim, aber da steht ein Rewe, da ist ein Aldi, da ist ein Lidl, da ist ein DM, da ist ein Hagebaumarkt in der Nähe. Und immer da wenn du bei dem bist, genau, dann kannst du da die Infrastruktur nutzen und die wird gerade aus dem Boden gestampft. Also wir allein, wenn man das in Zahlen fasst, also wir hatten ja Größenordnung 500 Standorte in Betrieb Ende des Jahres. Wir werden diese Anzahl der Standorte verdoppeln. Das heißt, wir verdreifachen damit gleichzeitig die Hochgeschwindigkeitsladepunkte. Und das Gleiche passiert natürlich auch von unseren Konkurrenten. Auch die fangen gerade an, überall die entsprechenden Hubs aufzubauen. Da kommt noch die Umrüstung von Tankstellen hinzu. Da sind ja die Kollegen von Shell und Aral auch zugange. Das heißt, der Zug ist jetzt ins Rollen gekommen, dass dort jetzt massiv im urbanen Bereich Infrastruktur aufgebaut wird.
Ja, oder? Eine Frage noch?
Eine Frage noch zum Wasserstoff.
Genau, ich wollte noch fragen, Wasserstoff ist ja immer eine heiße Diskussion. Und ihr als Energieversorger habt ja, ich weiß gar nicht, ob NBW was mit Wasserstoff macht, aber alle machen ja irgendwas mit Wasserstoff zurzeit. Ist das eine Diskussion, die du mitführen würdest in der Zukunft? Und macht euch das Angst, weil jetzt baut ihr ja Ladestationen auf für teuer Geld und auf einmal kommt vielleicht in 10 Jahren jemand hier mit Wasserstoffautos um die Ecke. Bisschen salopp, aber ist das ein Problem?
Klar, also die Diskussion haben wir natürlich geführt. Wir haben auch schon lange Wasserstofftankstellen. Also ich habe auch mehrere Wasserstofftankstellen bei uns im Vertrieb als Pilotprojekte geführt. Das waren Busse zu der Zeit noch. Also das waren Busse von Stuttgart Flughafen, die Stadt rein etc., um die Technologie ein bisschen auszuprobieren. Wir sind aber da relativ klar in unserer Sicht. Und ich glaube, da halten wir es ein bisschen auch mit dem Herrn Dies und sagen, das Thema Wasserstoff ist super wichtig für uns im Sinne der Kreislaufwirtschaft in Deutschland. Für große Energieträger, für sicherlich interessant für LKWs, speziell aber auch für Güterverkehr, für Transportverkehr und auch für die Wärmeerzeugung. Wir dürfen nicht vergessen, wenn wir unsere CO2-Ziele erreichen wollen, dann müssen wir die gesamte Energiewirtschaft umstellen in Deutschland und auch die bis hin zum Stahlkessel, den wir beheizen müssen, wo heute viel Strom verbraucht wird, etc., bis hin zu Schiffen und Flugzeugen, die mit neuen Treibstoffen versorgt werden müssen, sodass wir glauben, dass der Personenkraftwagen, also der PKW, weiterhin elektrisch bleiben wird auf absehbare Zeit und wir uns mit Wasserstoff erstmal darauf konzentrieren sollten, die anderen Energieträger zu ersetzen. weil so viel Wasserstoff können wir auch gar nicht produzieren, dass wir gleich alles gleichzeitig machen. Dass das dann eine langfristige Perspektive sein kann, aus unserer Sicht ja, im Personenkraftwagenbereich, im Pkw-Bereich. Aber ich glaube, jetzt haben wir erstmal 20 bis 30 Jahre Elektromobilität vor uns. Und ich glaube, wenn sich die Menschen auch daran gewöhnt haben, dann ist auch die Elektromobilität perfekt, weil ich glaube, wenn die Batterie nur noch halb so groß ist und doppelt so viel Energie fasst, was ja passieren wird in der Entwicklung, dann haben wir auch keine Diskussion über Reichweiten oder über Geschwindigkeit des Ladens mehr.
Dann kommen wir zur allerletzten Frage.
Ja, lustig. Also wir fragen immer nach einer Schulnote.
Genau. Wie weit sind wir denn jetzt mit der
Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität?
Ja, aber nicht nur NBW bitte in Betracht ziehen.
Eins bis sechs, also 6 ist schlecht und 1 sind wir sehr gut. Wo stehen wir da jetzt zurzeit?
Naja, also wenn man es, das ist immer eine Schulnote, ist natürlich schwierig, weil wenn ich jetzt aus einer Elektromobilistenperspektive, aus meiner eigenen Perspektive sage, dann würde ich sagen, das ist momentan echt eine 2, weil ich nie warte, immer wirklich, wirklich viel Infrastruktur habe. Ich habe ja momentan eigentlich ein Überangebot an Infrastruktur für mich als Fahrer.
Für die wenigen Autos, ja.
Ganz genau. Also deshalb sage ich, es ist eine Frage der Perspektive. Also das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich glaube, wenn man jetzt die Geschwindigkeit des Aufbaus anschaut, glaube ich, sind wir jetzt, würde ich sagen, bei einer 3 würde ich uns mal geben in Deutschland, dass wir sagen, wir haben eine gute Ausgangsposition, weil wir haben extrem gut versorgte Autobahnen, zumal wir überall Mittelspannungsanschlüsse gelegt haben, also auch nicht nur wir, sondern auch die Konkurrenz. Das heißt, die Versorgung der Autobahn ist sehr, sehr gut. Wir müssen jetzt halt den Sprung in die Städte schaffen für die Versorgung. Das ist die große Challenge jetzt für uns dieses Jahr und nächstes Jahr als Elektromobilitätsbranche. Und dann haben wir eine echte Chance, in Deutschland ein wirklich führendes Elektromobilitätsnetzwerk zu schaffen in Europa. Weil da sind wir jetzt schon bei dem Thema Hochgeschwindigkeitsladen, sind wir in Deutschland schon in Europa, würde ich sagen, führend unterwegs. Wir müssen jetzt halt den Ausbau wirklich forcieren, weil eins ist auch klar, wenn die Zulassungszahlen sich jetzt so weiterentwickeln, dann geht ja der Hochlauf deutlich schneller als ursprünglich erwartet. Dann müssen wir auch alle zusammen deutlich schneller bauen als erwartet.
Kommen wir doch noch irgendwann auf die 1 Million Elektroautos.
Ja, das bestimmt.
Oh, da glaube ich auch doch schneller als geplant, glaube ich.
Ja, genau. Vielen Dank, Timo Seelhofer.
Danke dir.
Für das Gespräch.
Ich danke euch, hat Spaß gemacht.
Dankeschön.
Audio Now.